Ich bin noch nie so oft wie am letzten Tag, am Samstag und auch am Freitag besonders, auf dem Bahnhof auf den Gottesdienst angesprochen worden. Es waren nämlich Massen von Menschen da, die nach Berlin fuhren. Und sie haben mir gesagt, Sie entschuldigen doch bitte, dass wir am Sonntag nicht im Gottesdienst sind, denn wir müssen zum Pokalfinale nach Berlin. Ich habe Ihnen natürlich erlaubt, nach Berlin zu fahren, soll Sie aber alle herzlich grüßen, was mir bisher noch nie passiert ist. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Dieser Bibelvers ist heute unser Predigttext. Er redet von der Traurigkeit und von der Freude. Unser Abschnitt aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums, er gehört eigentlich in die Zeit vor Ostern. Er ist ein Teil der Abschiedsreden Jesu an seine Jünger. Bald darauf wird er gefangen genommen. Jesus kündigt hier an, dass er sterben wird und dass ihn seine Jüngerinnen und Jünger eine kleine Weile nicht sehen werden. Aber das wird vorübergehen. Für die Zwischenzeit lässt er ihnen den Heiligen Geist da. Jesu Worte, das steht ja im Mittelpunkt unseres Lebens. Aber hier vor der Kreuzigung und vor der Auferstehung, das Spannende ist, beides geht uns an und es ergibt Sinn. Die Zeiten verwirbeln sich. Die Trauer, die jetzt herrscht, kann die Trauer des Abschieds sein oder die Trauer nach Jesu Tod. Und die angekündigte Freude kann die Freude vor der Auferstehung sein. Vorgestern haben wir einen lieben Bruder beerdigt, Bruder Heinz. Es kam alles zusammen. Die Traurigkeit, dass er verstorben war, 4 Wochen nach seiner Frau. Da waren viele, die sich voller Trauer erinnert haben an sein Leben. Er war im CVJM sehr aktiv. Er hat viele Menschen bewegt mit Gottes Wort. Er war immer da, wenn der Bibelkreis sich traf. Heinz war einer unserer Treuesten. Und nun ist er verstorben und wir waren traurig. Ich war nicht ganz so traurig, weil ich ihn einige Tage vorher besucht hatte und er mir gesagt hat, weißt du, ich möchte nicht mehr leben, ohne meine Frau nicht und insgesamt habe ich auch keine Kraft mehr. Ich möchte sterben. Und dennoch war da die Trauer um Heinz, den wir alle sehr gemocht haben. Aber neben der Trauer kam in dem Gottesdienst auch große Dankbarkeit zum Ausdruck. Dankbarkeit, dass wir ihn unter uns haben durften. Einen Menschen, den wir liebten. Und ich glaube, das haben einige von Ihnen ja auch erlebt, Abschied nehmen von einem Menschen, das mischt beides. Die Trauer, die uns sehr bedrückt, aber auch die Dankbarkeit für das gelebte Leben. Es ist uns bewusst geworden, wie wichtig uns dieser Mensch war. Es ist uns bewusst geworden, wie viel Freude wir miteinander erlebt haben. Es ist uns bewusst geworden, wie wir doch unsere Geschwister des Glaubens unter uns brauchen und benötigen. Aber neben der Trauer Und neben der Dankbarkeit kam noch ein drittes hinzu. Das war die Hoffnung. Wir wussten, er wird jetzt sehen, was er geglaubt hat. Er wird auferstehen. Er wird seine Frau wiedersehen. Er wird wieder leben in der Gemeinschaft Jesu Christi. Er wird leben in der Geborgenheit der Arme Gottes. Das ist es, was uns eigentlich getröstet hat. Die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Die Hoffnung, dass wir nach dem Tod doch weiterleben werden. Das ist die Botschaft, die uns miteinander verbindet. Der Theologe Karl Barth wurde einmal gefragt: Sagen Sie doch mal, Herr Professor, gibt es nach dem Tod neues Leben? Ja, hat er gesagt, die gibt es. Und werde ich meine Angehörigen und meine Freunde, werde ich sie wiedersehen? Ja, sagte Karl Barth, du wirst deine Freunde und die anderen, die geglaubt haben, wiedersehen. Aber auch die anderen wirst du wiedersehen, die du nicht gemocht hast. Wo du gedacht hast, kommen die denn zu Christus in den Himmel? Auch die wirst du wiedersehen. Was haben wir erlebt? Sie, unsere Jubilarinnen und Jubilare, was haben Sie in Ihrem Glaubensleben erlebt? Welche Menschen sind Ihnen begegnet, die Sie sicher nicht vergessen haben? Was haben Sie mit Bethel erlebt? Schauen wir mal auf das Jahr 1955. Sie beide erinnern sich daran. 1955. Am 11. Oktober 1955 wurde die Gesellschaft für Epilepsieforschung e.V. gegründet. Gründung einer Forschungseinrichtung in Bethel. Das war nicht unumstritten. Im Gehirn zu forschen, viele sagten, das darf man nicht tun. Andere haben sich sehr gefreut, dass wir nicht nur Brom in alle Welt verschickten, sondern dass wir jetzt auch forschen wollten, um Leiden zu lindern. Und das ist ja auch geschehen. Wenn wir heute die Gesellschaft für Epilepsieforschung, die weltweit bekannt ist, anschauen, dann können wir sagen, ja, da ist vieles geschehen. Aber ein zweites, daran will ich auch noch erinnern, 1955, erinnern Sie sich vielleicht noch daran, wir haben hier noch den Wolgatag gefeiert. Den Wolgatag, da wissen manche Jüngere gar nicht mehr, worum es da ging und worum es da geht. Kinder aus der Wolga-Region haben wir in Bethel aufgenommen. Friedrich von Bodelschwingk, der Jüngere, hat sich sehr engagiert und die Tochter von Friedrich von Bodelschwingk, dem Älteren, hat sich zeitlebens in diesen Dienst gestellt, Wolga-deutsche Kinder aufzunehmen. Heute, wo wir 111 Kinder aus der Ukraine, aus dem Kriegsgebiet, behinderte Kinder aufgenommen haben, da denke ich zurück an die Wolga-deutschen Kinder, die hier in Bethel leben durften. Das war ein Segen, dass wir uns diesen Kindern zugewandt haben, dass wir sie aufgenommen und erzogen haben, dass wir Opfer gebracht haben für sie, genauso wie wir das heute für die Kinder aus der Ukraine tun. 1965, etwas, was mich letzte Woche noch besonders berührt hat, da bekamen wir Besuch aus Japan, Kontakte zu Japan. Ist das nicht ein hinduistisches Land? Ja, aber es kamen Menschen hierhin, die wollten Bethel kennenlernen. Und das erste Fernsehen in Japan machte einen Bericht über Bethel 1965. Und seitdem ist diese Partnerschaft nicht eingeschlafen. Und die Menschen haben uns gesagt, um welche Menschen kümmert ihr euch? Um behinderte Menschen? Das kennen wir in Japan kaum noch. Die meisten werden von den Familien zu Hause versteckt, dürfen gar nicht in die Öffentlichkeit. Es ist schön zu erleben, wie ihr hier in Bethel damit umgeht. Ja, wir haben damals auch noch viele Fehler gemacht. Und wir haben auch gemerkt, dass wir Menschen ganz anders behandeln müssen und dass Menschen auch einen eigenen Willen haben. So erleben wir das heute. Aber für die Japaner damals war Bethel etwas sensationell Neues. Und ein Professor aus Japan hat inzwischen 5 Bücher über Bethel geschrieben und das Fernsehen war im letzten Jahr wieder hier und hat berichtet. 1990, vor 35 Jahren, da passierte etwas Weltbewegendes. Etwas, wo die Welt Anteil genommen hat an Bethel. Na, eigentlich genauer gesagt nicht an Bethel, sondern an Lobetal. Erich Honecker mit seiner Frau kam 2-mal nach Lobetal, weil er nicht wusste, wohin. All seine Genossen, die er hatte, mit denen er regiert hatte, keiner hat ihm ein Quartier angeboten. Er hat sich auf den Weg gemacht zu Pastor Holmer. Und ich sage es jetzt mal, ich habe das heute noch erlebt, das war in Lobetal sehr umstritten. Da waren viele Menschen sehr traurig, dass wir gerade ihn aufnehmen und noch schlimmer seine Frau. Da waren Menschen, deren Kinder nicht studieren durften, obwohl sie in der Schule sehr gut waren. Kinder, die nicht Abitur machen durften. Und diesen Menschen willst du, Pastor Holmer, aufnehmen? Dem willst du hier ein Zuhause bieten? Und noch schlimmer, die Frau, die war ja für Bildung zuständig. Was hatte sie nicht alles bei Menschen in Lobetal verhindert an guter Bildung? Und diese Margot Honecker, die soll unter uns leben, hier bei uns in Bethel. Vielleicht haben einige von Ihnen den Film gesehen. Traurigkeit war sehr schnell zu spüren. Aber einige haben sich auch gefreut und haben gesagt, ja, das ist christliche Nächstenliebe. Das ist christliche Nächstenliebe. Die Eheleute Honecker jetzt hier aufzunehmen, wo sie keinen anderen Platz finden. Und bis zur Beerdigung von Herrn Holmer, da waren wir, wurde davon berichtet. Es gab Menschen, die gesagt haben, tun Sie das, genau diese Menschen. Wenn wir ernst genommen werden sollen als Christen, dann müssen wir denen doch jetzt Heimat geben. Und dann die Frage, wird Christus auch denen verzeihen? Pastor Holmer hat gesagt, das weiß ich nicht. Aber ob wir sie aufnehmen oder nicht, das weiß ich. Es hat Proteste gegeben vor dem Pfarrhaus mit Schildern, hängt ihn auf. Aber Pastor Holmer hat sich davon nicht beeinflussen lassen. Er hat das durchgezogen und er hat die Eheleute aufgenommen, den krebskranken Mann, der hinterher in Chile gestorben ist, ein Beispiel der Nächstenliebe. Josef Liefers hat darüber einen Film gedreht, der bekannt geworden ist. Es ist gut, sich diesen Film anzuschauen. 1990. Für manche auch etwas sehr Beschwerliches. Denn Bethel hat etwas aufgegeben, was viele Leute liebgewonnen hatten. Amrum. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen auf Amrum war. Amrum, das war das Reiseziel der Diakonissen, vieler Diakonissen, aber auch von Leuten von Nazareth. Amrum aufzugeben, das kann man doch nicht tun. Traurigkeit hat sich breit gemacht. Bis heute werde ich angesprochen. Übrigens, auf Amrum haben die Diakonissen heute noch etwas Besonderes. Sie sind nämlich freigestellt von der Kurabgabe. Als ich auf Amrum war, habe ich gefragt, wissen Sie denn noch, ob Diakonissen hier Urlaub machen? Ja, sagt die Dame vom Fremdenverkehrsbüro, es sind im Moment 9. Ich sage, woher wissen Sie das denn? Ja, die sind hier alle freigestellt von der Kurabgabe. Traurigkeit, dass wir Amrum aufgegeben haben. Amrum hat am Ende viel Geld gekostet, aber es hat auch viel an Liebe und Kontakt untereinander gegeben. Und vieles von dem, was an Gottesdiensten dort gefeiert wurde, redete von der Auferstehung Jesu Christi und von der Hoffnung, die wir Christen haben dürfen. Kommen wir noch zum Jahr 2020. Das war geprägt von einem ganz traurigen Ereignis, das viele hier schon vergessen haben. Corona. Wir haben hier ein großes Impfzentrum errichtet, weil wir gesehen haben, es müssen alle geimpft werden. Aber es hat auch viel Traurigkeit gegeben. Denn auch in Bethel sind Menschen gestorben. Sind gestorben, obwohl sich so viele eingesetzt haben. So viele haben mitgemacht, dass diese Impfungen durchgeführt wurden. Aber einige leiden bis heute unter Corona. Einige sind verstorben. Traurigkeit, ja, die kennen wir auch heute noch. Traurig, weil Menschen leiden mussten, weil liebe Menschen gestorben sind, weil wir Abschied nehmen mussten. Aber wir wissen, wir werden Christus wiedersehen. Das hat er selbst gesagt. Das hat er uns zugesagt. Darauf dürfen wir uns verlassen. Das ist das, was Nazareth eigentlich ausmacht. Diese Botschaft, Christus ist auferstanden. Diese Botschaft dürfen wir hinaustragen in unser Land, in diese Welt. Wir dürfen sie überall dort sagen, wo Trauer herrscht. Und wir dürfen das Glück mit den Menschen teilen, wenn sie etwas von Christus erfahren und wissen. Liebe Jubilarinnen und Jubilare, ich gratuliere Ihnen heute ganz herzlich und ich danke Ihnen sehr für Ihren Dienst, Christus bekannt zu machen in unserem Land. Das ist das Schönste, was wir als Aufgabe haben dürfen, Christus bekannt zu machen, von seiner Auferstehung zu reden und den Menschen Hoffnung zu geben, weit über den Tod hinaus. Ja, ich verlasse euch jetzt, sagt er, aber nur eine kleine Weile. Und ich lasse euch den Heiligen Geist hier und der wird euch sicher machen. Ich bin auferstanden und ihr werdet auferstehen. Welch ein Dienst, herzlichen Glückwunsch und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.